Hallo und herzlich willkommen zum Demos Talk. Das ist der Podcast für den gesellschaftlichen Wandel und Perspektiven einer Demokratie. Mein Name ist Shai.
Mein Name ist Linda.
Und ich bin Janette.
Und jetzt spitzt die Ohren und viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Demos Talk, der Podcast für den gesellschaftlichen Wandel und Perspektiven einer Demokratie. Ich freue mich heute sehr, die moderieren zu dürfen. In den vergangenen Wochen habt ihr meine oder unsere Kollegen und Kolleginnen gehört, Janette Hagen und Linda Lengler. Ich habe heute einen Gast, der einen Artikel oder einen Beitrag bei uns bereits veröffentlicht hat. Er heißt Ridal Carel Chocoenio. Ich heiße dich herzlich willkommen. Carel, danke, dass du dir Zeit nimmst für unser Gespräch zum Thema politische Debattenkultur. Magst du dich einmal kurz vorstellen, damit unsere Hörer, HörerInnen erfahren, wer du eigentlich bist, was du machst?
Also ich arbeite als Journalist unter anderem beim SWR und auch als Podcast-Host von meinem eigenen Podcast-Lektion über Gesellschaft, Kultur, Popkultur und Politik. Und mein Fokus ist besonders die interkulturelle Perspektive und in dem Sinne auch die Debattenkultur und die Gespräche und wie Themen abgehandelt werden in der Gesellschaft genauer zu analysieren und es einfach und in simplerer Sprache runterzubrechen, sodass da, dass wir den Anschluss finden.
Den Podcast Redlektion findet ihr natürlich auch in den Shownotes, da könnt ihr gleich raufklicken und euch die spannenden Folgen anhören. Ich habe vielleicht nochmal vergessen zu erwähnen, dass Demos Talk ein Podcast des Online-Magazins Demos Mag ist, wo ja auch Carel seinen Beitrag veröffentlicht hat. Ja, danke auf jeden Fall, dass du da bist. Politische Debattenkultur, das ist dein Thema. Und da vielleicht erstmal die Eingangsfrage, wie steht es denn deiner Meinung nach um unsere politische Debattenkultur in Deutschland?
Ich will nicht zu pessimistisch sein, aber ich komme nicht drum herum, dass ich oft diesen Begriff höre, verhärtete Grenzen. Das liegt daran, dass davon ausgegangen wird, dass es entweder schwarz und weiß gibt, in der Debattenkultur selten ein Grau und dann diese Berührungsschuld. Man hat schon etwas gesagt, deswegen ist das ganze Argument vergiftet. Und das macht das dann sehr, sehr schwierig. Also es wird sozusagen eine einfache Lösung gefunden für ein komplexes Problem und dann wird da schnell eine Schlagzeile oder eine Show draus, wo ich mir manchmal wünschen würde, können wir vielleicht eine Woche oder zwei länger warten, alle Fakten beisammen haben und dann geht das schneller. Das hatten wir ja kürzlich in der Silvesternacht, also auf einmal wusste man alles innerhalb von gefühlt wenigen Stunden.
Woran denkst du, liegt das? Also sind wir Menschen überhaupt dafür gemacht, komplexe Sachverhalte in Gänze zu erfassen oder brauchen wir Einfachheit, Entkomplexität bzw. Komplexreduzierung? Woran liegt das?
Ich nehme mal an und ich würde sagen, wir Menschen sind dazu in der Lage, aber das ist extra Arbeit. Ein interessantes Buch ist von Daniel Kahneman dazu, Think Fast and Slow, also dieses kurze Denken ist ja evolutionsbedingt, einfach um uns zu schützen, Gefahr. Ich brauche jetzt eine Lösung und dieses langsame Denken, Reflektieren, das kam mit der Zeit. Also es ist deutlich einfacher, schnell zu denken und schnell eine Lösung zu finden. Und dazu tendieren wir auch. Dieses langsame Denken beansprucht Energie, beansprucht Zeit und Nerven. Und vielleicht auch mal herauszufinden, dass die eigene Position doch nicht so standfest ist, wie man dachte. Und wer möchte schon falsch liegen? Also ich kenne keine Person, die sagt, heute möchte ich mal falsch liegen und das zieht sich dann halt bis in die Politik, in die Wirtschaft durch, weil das ist, mit falsch liegen wird mit Scham assoziiert und mit einem persönlichen Wert, der dadurch gemindert wird, wo ich überhaupt nicht der Ansicht bin, dass das so ist, sondern es ist eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und ins Gespräch zu kommen.
Er hat was mit der Fehlerkultur zu tun, ne? Die zum Beispiel hier in Deutschland eine ganz andere ist als zum Beispiel in Amerika. Ne? Also gerade wenn man zum Beispiel, wenn ich jetzt in die Startup-Branche gucke, dann gibt es da eine ganz andere Fehlerkultur als hierzulande. Aber eben auch, ja. Sich Fehler zu erlauben auf politischer Ebene oder Politiker, Politikerinnen müssen immer ganz genau abwägen, was sie sagen. Sie dürfen nicht zu populistisch sein, aber andererseits Populismus verschafft ihnen Gehör, aber dann auch viel Gegenwind und könnte auch dazu führen, dass sie vielleicht ins Abseits geraten, aus welchen Gründen auch immer. Nochmal zur Frage, wieso das vermutlich so ist, dass wir Menschen irgendwie immer auf der Suche nach leichten bzw. einfachen Antworten sind. Meinst du, wir bräuchten vielleicht ein Unterrichtsfach, das Debattenkultur heißt?
Das fände ich überragend. Also in meinem Rhetorikstudium ist es genau das, was wir auch lernen, zu debattieren. Und auch mal zum Spaß andere Positionen anzunehmen. Da kann man sehr gut üben, wie gut man seine Punkte, seine Argumente präsentiert und welche Prämissen diesen vorgehen. Und das geht am besten, wenn man eine völlig andere Meinung einnimmt. Teilweise auch eine gegensätzliche und die mal verteidigt.
Ja.
Dann kommt man aus seiner Bubble oftmals raus und kann auch mit anderen sprechen. Man lernt die Struktur, die Technik dahinter. Weil argumentieren ist nicht etwas, was man einfach so kann. Natürlich gibt es natürliches Talent, was schon einem oder einer in die Wiege gelegt wurde. Aber durch dieses Fach würden wir logisches Denken beigebracht bekommen in dem Sinne und würden dann, glaube ich, auch mit einem kühleren Kopf später in Argument reingehen. Geht nicht immer, aber es wäre definitiv einfacher und sollte meiner Meinung nach beigebracht werden, weil man macht das ja überall. In der Arbeitswelt, bei der Gehaltsverhandlung, in Beziehungen, in politischen Debatten. Wo debattiert man denn nicht?
Ja, in Beziehungen, das ist total spannend auch, ne? Also, wobei, dein Thema ist politische Debattenkultur, aber Beziehungsdebattenkultur ist natürlich auch volles Thema. Du sagst so viele Dinge und so viele Stichworte und ich würde so gerne so ausschwenken auch, aber wir müssen uns ja, wir haben ja nur eine gewisse Zeit hier für unseren Podcast, leider. Ich würde ganz gerne das so ein bisschen anhand einer, beziehungsweise dem Beitrag von uns, nennst du auch total viele, total spannende Stichworte, zum Beispiel, gehst du oder skizzierst du die Debattenkultur, die politische Debattenkultur an der Einbürgerungsreform? Wir haben aber jetzt ein sehr aktuelles Thema, in dem Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender bei Markus Lanz, ein Moderator und ein Talkshow-Host, Folgendes sagt.
Wir sprechen hier über Leute, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben, die wir hier seit längerer Zeit dulden, die wir nicht zurückschieben, die wir nicht abschieben. Und bei denen wir uns dann darüber wundern, dass es hier solche Exzesse gibt. Und das fängt ja nicht mit Berlin und Neukölln an. Sprechen Sie mal mit Lehrerinnen und Lehrern in den Grundschulen, was die jeden Tag erleben, auch an verbaler Gewalt. Und dann wollen Sie diese Kinder zur Ordnung rufen. Und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten, insbesondere wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen. Da fängt es an. Und wenn wir nicht in der Lage sind, diesen Lehrerinnen und Lehrern, ich nenne die Lehrerinnen zuerst, weil denen überhaupt kein Respekt entgegengebracht wird, nicht in der Lage sind, denen zu helfen, dass sie sich gegen diese Phänomene zur Wehr setzen, dann sind es in der Schule die Achtjährigen und da draußen auf der Straße in wenigen Jahren die 15-Jährigen. Da liegt doch das Problem. Wir wehren uns zu spät gegen diese Phänomene, die wir hier auf der Straße gesehen haben. Und das sind eben überwiegend Jugendliche aus dem arabischen Raum, die sich nicht bereit sind, hier in Deutschland an die Regeln zu halten, die Spaß daran haben, diesen Staat herauszufordern. Und da bin ich auch nicht bereit zu akzeptieren, zu sagen, ja, die haben eine schwere Kindheit und die haben es hier schwer in Deutschland. Die werden hier nicht genug betreut und nicht genug umsorgt. In diesem Land hat jeder eine Chance. Die sind selten so gut gewesen wie gegenwärtig. Und wer sich nicht daran hält, man muss es deutlich sagen, der hat in diesem Land nichts zu suchen.
Wir haben diesen Ausschnitt gehört. Karel, kann man die politische Debattenkultur an diesem Ausschnitt irgendwie erklären? Was hören wir da? Was macht Friedrich Merz in diesem Ausschnitt?
Friedrich Merz bezieht sich ja auf die Silvesternacht, wo die ersten Schlagzeilen waren, über 100 Angriffe auf PolizistInnen, Menschen mit Migrationshintergrund, aus dem arabischen Raum, sie sahen so und so und so aus. Also alle Fakten standen innerhalb von, jetzt übertrieben dargestellt, Minuten fest. Am Ende kamen dann die Zahlen raus. Nur 38 Übergriffe, 2/3 waren Deutsche. Und das ist genau der Punkt, den ich so interessant fand. Dann wird Integration ein Thema. Aber Integration bekommt dann eine rassifizierte Färbung. Das heißt dann, es wird dann geguckt, nach dem Motto, okay, ihr seid zwar Deutsche, aber lasst uns mal rausfinden, wo euer Blut herkommt. Und das zeigte dann in seiner Perspektive, ja, jeder darf eine Meinung haben, aber man sieht ganz klar ein gewisses Vorurteil. Also er geht direkt auf Arabischstämmige und dann frage ich mich, welcher Statistik liegt das zugrunde? Wo hat er denn gelesen, dass es genau nur Arabischstämmige sind? Weil in meiner Erfahrung sind Jugendliche allgemein staatsherausfordernd. Also wenn er das mit Zahlen belegen würde, dann wäre es ein ganz anderes Argument. Dann könnte man wenigstens sagen, er hat recht, gefällt mir zwar nicht, ist das Framing, aber hier, das hört sich einfach polemisch an. Die sind das, wir haben ein Feindbild, ihr habt es jetzt alle gesehen und dann die Beweise sind die Silvesternacht. Und das führt dazu, dass Leute, die sich noch weniger mit dem Thema auseinandersetzen, eben diese Narrative, dieses Framing übernehmen, weil sie denken, er ist eine Autoritätsfigur. Friedrich Merz wird ja recht haben. Ich habe sowieso schon gedacht, dass es die sind. Und dann werden sie dem beipflichten. Und bei manch anderen kann das zu Übergriffen dann werden in bestimmten Gemeinden oder Regionen, wo es sowieso schon zum Beispiel rechte oder rassistische Übergriffe gibt. Ich sage bewusst nicht ausländerfeindlich, weil oftmals sind das eben Deutsche. Die haben halt auch Wurzeln in arabischen Ländern, aber auch in Polen, in Nigeria, wo auch immer, in Italien. Und es ist immer sehr interessant, bei wem das dann herausgestellt wird. Also wenn es ein bisschen von Gänsefüßchen außerhalb kommt, wo man das vermeintlich lesen kann.
Ja, was ich ein bisschen scary finde, ehrlicherweise, ist, dass er sozusagen von Jugendlichen spricht, sie sehr auch verallgemeinert. Ja, er erstmal sozusagen sagt, sprechen Sie mit Lehrer und Lehrerinnen, und er sozusagen davon ausgeht, dass es überall in ganz Deutschland sozusagen Probleme gibt mit Jugendlichen überwiegend arabischer Abstammung, und dann konkludiert er, dass man die arabischen Jugendliche und ihre Eltern, obwohl sie deutsch sind und hier geboren sind, dass man sie abschieben sollte. Also was ist das? Das ist doch Fischen am rechten Rand. Das ist sozusagen eine Sache. Die andere Sache, die mich sehr erschreckt, ist seine Auffassung von, jeder hat eine Chance hier in diesem Land. Und ich finde, da zeigt er oder beweist, dass er sich mit Privilegien überhaupt nicht auseinandersetzt. Dass sozusagen diese ganze Debatte um, wer wird diskriminiert in Deutschland aufgrund von welchen Eigenschaften, überhaupt bei ihm offenbar nicht angekommen ist. Und er, Aladin El-Marfalani, der ja auch in der Talkshow geladen war, der hat dann auf Social Media geschrieben, dass das sozusagen die Argumente oder Argumentationen von Merz sehr in den 90er Jahren hängen geblieben sind. Und offenbar hat er sich gelöst von all diesen aktuellen Diskussionen und Diskursen rund um auch Wokeness, das ja auch so ein bisschen zum, was du auch in deinem Artikel oder in deinem Beitrag schreibst, dass Wokeness so ein bisschen zum Schimpfwort wird. Und das ist etwas, was mich erschreckt. Und glaubst du denn, dass man einen Friedrich Merz umstimmen kann? Also glaubst du, man kann in einer Debatte, in einer offenen, ehrlichen Debatte Friedrich Merz zeigen, guck mal, die haben eben nicht die gleichen Chancen wie Menschen, die so aussehen wie Friedrich Merz. Sie sind benachteiligt. Sie kommen, weiß nicht, aus Milieus, die vielleicht, in denen andere Themen eine Rolle spielen. Geld ist die ganze Zeit irgendwie vielleicht ein Thema. Ja? Genau. Also wie kann man so eine Meinung, das, darum geht's ja auch in deinem Beitrag. Wie kann man eine Meinung von Friedrich Merz verändern? Geht das überhaupt oder geht das nicht?
Ich wünsche, ich könnte optimistisch sein, aber Friedrich Merz, wie sein Name Merz impliziert, kommt saisonal, und damit meine ich zu politischen Themen, immer wieder mit Aussagen, die zeigen, was sein Grundgedanke ist. Jetzt ist die Silvesternacht, jetzt nennt er das die Paschas. Bei Ukraine waren das Asyltouristen, und denen er vorgeworfen hat, dass sie das soziale System ausnutzen wollen. Ich glaube, er ist jemand, ihm muss man einfach mit Fakten entgegentreten. Man kann nicht mit gefühlten Wahrheiten kommen. Also er kommt zwar mit gefühlten Wahrheiten, und ich bin mir auch sicher, dass manchmal da auch Fakten dabei sind. Aber man merkt, dass es jemand, dass man sagt einfach, dein Punkt 1, 2 und 3, das sind die 1, 2 und 3 Gegenpunkte. Was du sagst, stimmt einfach nicht. Dann kann man mit ihm sprechen, aber das ist eine Grundeinstellung, auch eine sehr konservative, die, wie du gesagt hast, und wie es in der Sendung wiedergegeben wurde, in den 90ern ist. Und ich glaube, er konnte sich von dem lösen durch seine sozial-ökonomische Position und das dem, was er erlebt. So, wir reden immer wieder von Integration, aber wir konzentrieren uns immer wieder auf Migration. Aber Integration heißt ja auch Menschen mit Behinderung, das heißt alleinerziehende Mütter und so weiter und so fort. Und die können nochmal einen Migrationshintergrund haben. Das heißt, Integration und Migration hängen miteinander, aber wir machen wir tun das sehr gerne in eine Ecke von die Ausländer wollen herkommen und sich das System aneignen, aber von den Zahlen her gesehen, wenn man mit dem Arbeitsmangel und den Arbeitsplatzmangel argumentieren möchte, dann ist das bitter nötig und die meisten verfolgen eine Ausbildung, ein Studium, sind qualifiziert, zahlen Steuern und dann sagt man, selbst die, die hier geboren sind, nach 5 Generationen, geht zurück, dann frage ich mich, okay, zählt es dann auch für die Deutschen, also die ja so verortet, so ja nicht als Paschas sehen, weil wo sind wir dann? Sind wir dann beim Deutschen Reich? Wie weit wollen wir zurückgehen nach Deutschland? Weil dann würden wir wahrscheinlich Österreicher finden, wir würden Ungarer finden aus dem österreichisch-ungarischen Reich etc. Und es zeigt einfach, dass es eine richtig verkorkste Logik ist, die leider nicht so viel Hand und Fuß hat und die herausgefordert werden kann. Aber wer traut sich dann auch da was zu sagen, dass es nicht wieder in ein emotionales Gefecht geht, so ich als Merz denke das und darüber reden wir und nicht, lass uns über das Ganze als Konstrukt reden, warum kommt es zu solchen Gedanken, wo müssen wir sensibilisieren und dann da die Debattenkultur so ausführen, dass wir wirklich über das Problem reden, dass viele keine gute Möglichkeit haben, sich zu integrieren. Und damit meine ich mit allen sozialen Schwierigkeiten und Herausforderungen und da eben teilzuhaben am System, teilzuhaben, um mitzumachen, aber teilzuhaben, um auch etwas zu bekommen.
Und meinst du, wenn man Friedrich Merz zusammenbrächte mit Lehrer und Lehrerinnen, die auch die aktuelle Situation irgendwie auch sozusagen bewerten können, vielleicht auch mit arabischstämmigen Jugendlichen, ja, die er sozusagen auch benennt. Ich will darauf hinaus, dass du in deinem Beitrag natürlich schreibst, dass Begegnungen und auch das Einlassen auf Perspektiven dazu beitragen, dass die Debattenkultur sich sozusagen zum Positiven verändern können. Ist das eine mögliche Lösung? Also glaubst du, dass Friedrich Merz sich darauf einlassen würde, sich ja da in so eine Lebenswelt zu begeben und zu verstehen, alles klar, ich aus meiner sozioökonomischen Position heraus habe ganz andere Erfahrungen logischerweise gemacht, aus meiner Sozialisation heraus, als vielleicht jemand, der eben kämpft, jeden Tag eine Wohnung zu bekommen, einen Arbeitsplatz zu bekommen, weil er eben Mohammed heißt oder Ali heißt. Oder vielleicht auch Ridal heißt oder Karel heißt. So. Genau, also meinst du, Begegnungen würden vielleicht irgendwie die Perspektiven eines Merz verändern?
Ich würde es gerne hoffen, also in der Position, wo er ist. Und eigentlich ist das meiner Meinung nach seine Verantwortung, offen für den Dialog zu sein. Dass er bei Lanz ist, zeigt eine gewisse Offenheit. Aber möchte er neue Eindrücke haben oder möchte er seine eigenen Bedeutungswelten treffen? Weil das ist auch wieder das Ding, wenn du mit den Lehrerinnen da bist und mit den Lehrern, ist es so, dass du mit LehrerInnen sprechen möchtest oder mit den LehrerInnen, die du in diesem Beitrag genannt hast. Und sobald du eine gegensätzliche Meinung präsentiert bekommst, dann sagst du, ja, aber es gibt andere, die was anderes sagen. Das ist immer das Ding. Möchte ich meine Vorurteile bestätigt haben oder bin ich offen, korrigiert zu werden? Weil korrigiert werden, sehen Leute immer direkt als falsch liegen und falsch liegen als Fehlschlag. Und genau das ist das Ding. Und das ist dann das Ego. Ich habe ein Brand, ich vertrete eine Partei oder mich selbst. Und das wäre dann ein Absprechen von meiner Position oder für das, was ich stehe. Und ich glaube, das ist die große Angst dabei. Was ist, wenn ich rausfinde, das, was ich gesagt habe, absolut keinen Sinn macht und ich vielleicht all die Jahre auf dem Holzweg war. Das heißt, ich muss mich ja nochmal neu identifizieren, ich muss mich hinsetzen und nochmal neu runterschreiben, was ich eigentlich möchte, wer ich bin und vielleicht verliere ich dann all die Leute. Aber das war vielleicht die Formel, die funktioniert hat davor, weshalb Leute dann entweder CDU, FDP etc. wählen, aber Politik und Debatten sind dynamisch. CDU von 1990 kann nicht dieselbe sein von 2023. Und in 2 Jahren ist sie schon wieder anders. Die Politik repräsentiert die Bevölkerung und die Politik ist auch wieder eine Spiegelung der Bevölkerung. Also das muss wechselseitig geschehen. Und deswegen sollten meiner Meinung nach PolitikerInnen diese Gespräche haben und Offenheit haben, was nicht immer der Fall ist, aber es gibt auch einige auch in der CDU, die sich gegen ihn ausgesprochen haben, was auch wieder zeigt, dass es doch auch sensible Stimmen in der Partei gibt, die sagen, nee, so geht das nicht. Also es ist kein Einheitsbrei.
Aber dennoch wurde Friedrich Merz zum CDU-Vorsitzenden gewählt und bestimmt sozusagen mit dem, was er sagt, mit dem, was er tut, die Richtlinie der CDU. Und das löst ein Unbehagen aus, meines Erachtens. Es wirkt total befremdlich, was er da erzählt und von Abschiebungen schwadroniert. Und ich frage mich, wohin abschieben? Wohin möchtest du Menschen abschieben, die hier in Deutschland geboren sind? Ich möchte nochmal auf ein Buzzword zu sprechen kommen, das auch im Beitrag, der übrigens hier in den Shownotes natürlich auch verlinkt ist, zu sprechen kommen, und zwar Cancel Culture. Das ist ja etwas, das sozusagen im schlimmsten Fall als Konsequenz eines Fehlers auftreten könnte und auch schon auftritt, ja, sehr regelmäßig. Ich bin ja sehr stark in der Antisemitismusdebatte involviert, beziehungsweise beobachte diese Debatte hier in Deutschland stark und auch mit dem Wandel der, ne, mit dem Wandel der Gesellschaft, mit Migration etc. Verändert sich natürlich auch die Bedeutung der Erinnerungskultur, und wir müssen darüber nachdenken, was es eigentlich für Menschen bedeutet, die mit anderen Traumata nach Deutschland kommen und auf einmal mit der Erinnerungskultur in Deutschland konfrontiert werden, die ja sehr stark, besonders hier in Deutschland, mit dem Holocaust verbunden ist. Und es passiert nicht selten, dass Menschen, die sich sozusagen auch dafür äußern, sozusagen den Holocaust vielleicht als multidirektionales Gedächtnis zu verstehen, gecancelt werden. Also sie werden sozusagen ausgeladen von, vielleicht kannst du einfach mal erklären oder erstmal definieren, was bedeutet eigentlich Cancel Culture für alle, die jetzt zuhören und denken, Cancel Culture habe ich vielleicht schon mal gehört, aber was bedeutet das?
Cancel Culture nach meiner Auffassung ist ein Mechanismus oder ein Vorgang, um sozial nicht anerkanntes Verhalten zu korrigieren, sozusagen out zu callen, zu sagen, dass es nicht richtig ist. Und es wird auf verschiedene Arten und Weisen gemacht. Zum Beispiel wird da Support entzogen, geldlich, oder es wird nicht mehr gefolgt, es wird nicht mehr geliked. Aber da hört es doch oftmals auf, weil es dann mit einer gewissen Empörung einhergeht, also einer medialen Empörung. Und für einen limitierten Zeitraum ist diese Person dann der Unmensch. Und da sehe ich auch schon wieder die Limitation von Cancel Culture. Aber im Grunde genommen ist es ein Fauxpas, ein gesellschaftliches Fauxpas, und dann dafür an den Pranger gestellt zu werden, damit man eben das Verhalten korrigiert.
Und wozu führt das bei dem, der gecancelt wird? Also führt das zur Einsicht oder führt das eher dazu, und das beobachte ich, dass das eher vor allen Dingen auch bei Menschen, die journalistisch arbeiten, eher zu einer Selbstzensur führt, oftmals, bei Dingen, die man sagt, bei Dingen, über die man nachdenkt, aufschreibt, etc.
Ich glaube, es kann vielerlei Effekte haben. Besonders mit Journalismus führt es wirklich zu einer Selbstzensur, weil dann abgewogen wird, lohnt es sich denn noch darüber zu schreiben? Habe ich denn Lust auf diese Kopfschmerzen? Beim Beispiel bei mir war, ich habe über Wakanda Forever geschrieben und den Film analysiert, und Leute meinten dann, es wäre antisemitisch, also so aus dem Nix heraus. Ich mir denke, es geht weder über Israel, über eine Regierung, über Antisemitismus, wovon redet ihr? Und das sind so manchmal so Sachen, wo Leute Canceln missbrauchen, vielleicht weil sie ein persönliches Problem haben, kann sein, wegen Sexualität, Geschlecht, Hautfarbe etc., weil sie wissen, bestimmte Themen haben eine bestimmte Färbung, und wenn wir eine Person in diese Ecke schieben, wo sie gecancelt werden kann, dann wird ja erstmal gesagt, oh mein Gott, diese Person wurde gecancelt, wegen was? Also man ist schon in Verrufung geraten, es ist schwer aus diesem Canceln wieder rauszukommen, weil die Unschuldsvermutung gegen Null geht. Und das ist für mich dann das Problem beim Canceln. Es geht oftmals nicht darum, eine Person wieder zu integrieren in die Gesellschaft nach dem Fehler und sie anzuleiten, wie das Ideal, wie Gefängnisse sein sollten, sondern sie ins Exil zu schicken, und sie soll dann auf Ewigkeit dort reflektieren. Aber dann denke ich mir, aber wann wird sie wieder an die Hand genommen? Weil vielleicht ist die Person ja willig.
Ja, also einfach auch Fehler zulassen und dann auch Menschen, die Fehler gemacht haben, sozusagen auch wieder auch fragen, was hast du aus diesem Fehler gelernt? Weil das vielleicht auch dem Kollektiv ja gut täte und wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft ja vielleicht auch gemeinsam daraus lernen könnten. Wir kommen zum Schluss. Vielleicht die letzte Frage, was wünschst du dir denn für die politische Debattenkultur?
Das ist eine sehr gute Frage. Der erste Begriff, der mir in den Sinn kam, ist Entzerrung. Wenn etwas geschehen ist oder gesagt wurde, wir es erstmal sacken lassen und uns überlegen, was gesagt wurde, wie und woher die Person kommt. Weil wir müssen besonders da uns diese Zeit lassen, um uns damit auseinanderzusetzen. Wir sind nicht im Alltag, wo es vielleicht weniger großwierige Konsequenzen hat, sondern wir sind hier auf einer internationalen, nationalen Bühne. Und ein Satz vom Merz, von Olaf Scholz, von Herr Baerbock kann in alle Richtungen gehen. Deswegen würde ich jetzt mal anschauen, wo befinden wir uns? Was ist das Thema? Wie wird es gesagt? Wer ist betroffen? Und dann versuchen wir, eine Lösung zu finden. Wir entscheiden uns gemeinsam, auf eine Lösung hinzuarbeiten. Verschiedene Wege, aber immerhin gemeinsam, auch wenn wir vielleicht unterschiedliche Ansätze haben. Das würde ich mir wünschen, weil wir dann auch gucken, wie stichhaltig etwas ist. Und es geht dann weniger von einer Meinungsdebattenkultur zu einer faktischen, wo auch Meinungen mitschwingen können. Aber Meinungen können trotzdem mit Argumenten und Fakten unterstrichen und belegt werden. Aber diese gefühlten Wahrheiten als Wahrheit darzustellen, also dieses hat aus der Autorität heraus zu argumentieren, ist was sehr oft passiert. Und das ist leider zu kurz gedacht für die Tragweite, die so eine Konversation wie zum Beispiel die Silvesterdebatte haben kann.
Aber ich frage mich dann auch, entschuldige, ich wollte eigentlich zum Ende kommen, aber ich finde das so spannend, wir könnten noch Stunden diskutieren. Aber ich finde, oder ich frage mich in der Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir leben, ne, in der es bei Medien darum geht, der erste oder die erste, das erste Outlet zu sein, was darüber berichtet, direkt eine Meinung zu haben, PolitikerInnen ja genauso, ne, die leben ja davon, dass sie auf Twitter Tweets absetzen, die zigtausendmal geretweetet werden und geliked werden. Und sie haben teilweise auch mit einem Twitter-Tweet, siehe Karl Lauterbach, der wirklich Hunderttausende von Follower hat, teilweise eine höhere Reichweite, als wenn er in die Talkshow geht. Ja? Also in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, inwiefern haben wir da die Möglichkeit überhaupt zu entzerren, frage ich mich. Also müssen wir da nicht systematisch denken? Also müssen wir da nicht auch denken, okay, wir wünschen uns Entzerrung, aber wir müssen sozusagen auch auf einer medialen Ebene überlegen, wie können eigentlich Medien mal einen Gang zurückschalten und erstmal sich setten und reflektieren?
Das ist wieder eine sehr gute Frage. Ich habe leider noch nicht die Antwort, aber vielleicht kann ich sagen, was ich selbst mache. Ich versuche manchmal nicht direkt die Nachrichten zu konsumieren, sondern zu warten. Etwas ist passiert und dann schaue ich, wie wichtig ist es persönlich in meiner Einschätzung und wie dringend. Weil wenn etwas passiert ist, dann weiß ich, eine Stunde danach und einen Tag darauf, das sind die News, das sind die Eilmeldungen, da sind noch nicht alle Informationen da. Ich gucke das schon an, aber 2-3 Tage danach, und ich weiß, es geht nicht immer, sich das nochmal anzugucken und zu sagen, okay, was haben wir jetzt für Informationen, und dass wir vielleicht medial auch in gewissen Etappen berichten. Das ist die News-Etappe. Wir haben noch nicht alle Informationen parat, ein bisschen wie ein eine Triggerwarnung darunter. Da sind die vorläufigen Informationen. Es kann sich noch ändern. Weil das haben wir oftmals. Es wird dann so dargestellt, absolut. Und die Leute gehen dann raus und sagen, ja, das waren die und die Leute. Und dann nach 2 Tagen, wir müssen die Information korrigieren. Und das muss wirklich immer sichtbar sein und nicht irgendwie klein da geschrieben werden. Ich glaube, das wäre mal ein Ansatz, also in Etappen zu berichten und immer mit dem Ziel, näher an die Wahrheit zu kommen und alle Fakten zu sammeln. Vielleicht kann man das implementieren, sei es bei privaten Sendern und beim ÖR.
Sehr, sehr spannend. Spannende Gedanken. Ridal Karel Chocoenio, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Gedanken.
Danke ebenfalls, Schei.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge. Falls sie euch gefallen hat, bitte bewertet sie, teilt sie und alles, was man mit Podcast-Folgen eben so tun kann. Ja, wir sind gemeinnützig. Wir machen gemeinnützigen Online-Journalismus. Das bedeutet, wir sind angewiesen auf Unterstützung, auch auf finanzielle Unterstützung. Das heißt, wenn ihr ein paar Cent oder auch Euro übrig habt, unterstützt uns bitte. Den Link hier zu unserer Abo-Seite bzw. Spendenseite findet ihr in den Shownotes. Ansonsten, wenn ihr gerade kein Geld habt, ist das auch vollkommen fein. Wenn ihr uns teilt, dann ermöglicht ihr uns Sichtbarkeit und das hilft uns auch ungemein weiter. Ich danke im Namen der Demos Mac Redaktion dir, Karel, für deine Zeit, euch fürs Hören und Zuhören und wir wünschen euch Achtsamkeit, Entzerrung und eine friedliche politische Debattenkultur, die davon geprägt ist, dass wir einander zuhören und bereit sind, auch mal unsere Meinungen und Bilder, die wir schon vorgefertigt im Kopf haben, zu hinterfragen. In dem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.